Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Erste Wahl für Zombie-Mädchen und Eisenlungen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Nummer 204 an der Zahl, aber wir sind nur zwei an der Zahl. Mein sehr geschätzter Kollege André Hecker ist mit am Start.
Ich kann das nicht imitieren, deswegen ich kann den Tino Hahn machen für euch, aber dann klingt es ungefähr so. Hallo. Deswegen mache ich sowas nicht. Also moin.
Ja, das ist dann wahrscheinlich Tinos polnische Großmutter gewesen, die wir nie kennengelernt haben, von der wir auch nicht wissen, ob sie wirklich existiert.
Aber Rest in Power.
Wir wissen, dass Tino leider nicht hier heute in dieser Folge existiert, denn der gute Mann hat kurzfristig leider sich krankheitsbedingt abmelden müssen. Gute Besserung an dieser Stelle. Gehen raus.
Er hat einen gelben eingereicht, hat gleich sich am neuen CDU-System ein Beispiel genommen.
Aber ganz kurz.
Und macht Arbeitszeitbetrug.
Ja. Naja, also nein. Tino kann leider oder musste leider kurzfristig ausfallen. Dementsprechend wünschen wir ihm alles Gute, auf dass er das ein oder andere Rohhäppchen dann doch mal stehen lässt. Und ja, reden heute dann
Finger,
nur.
Finger weg vom kostenlosen Buffet.
Ja, genau, Augen auf, bei wenn man sich zum Freibiergesicht macht. So, was wollen wir machen? Ah ja, wir wollen heute trotzdem über drei Filme sprechen. Und die, ja, habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, weil ihr auf dem Fantasy Filmfest wart. Vielleicht wart ihr aber auch in einer der, sag ich mal, doch relativ überschaubaren Vorführungen, die letztes Wochenende deutschlandweit stattgefunden haben. Aber einen Film, den habt ihr hoffentlich noch nicht gesehen. Er lief trotzdem schon in einigen Sneaks. Und dementsprechend über alle drei wollen wir heute reden. Und beginnen
Bevor wir starten, aber noch kurze, alles gut, kurz eine kleine Info. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Manche von euch auch schon gehört. Nur kurze Info nochmal, dass unser neues Steady-Format gestartet ist. An der Stelle fix, nämlich ein Kurzfilmformat, wo wir über Genre-Kurzfilme sprechen. Das ist brandneu letzte Woche gestartet und Daniel hat sich einen wunderbaren Namen ausgedacht dafür, angeleiert durch einen Film, den er mal wieder rewatcht hat, nämlich das Genre mit seinen außergewöhnlichen Kleinen, fanden wir sehr gut. Ist sehr lang, der Name, aber fanden wir sehr gut. Deswegen, das ist jetzt am Start bei Steady für alle, die uns im Monat ein bisschen unterstützen. Und wenn ihr Bock habt, da jetzt regelmäßig über Genre-Kurzfilme zu schwadronieren mit uns, dann geht gerne rein unter support.genre-geschehen.de und dann könnt ihr da auch dabei sein. Da gibt es dann eben Bonusformate wie dieses, dann gibt es den Audio-Flick und ihr kriegt alle unsere Episoden natürlich auch werbefrei vor allem. Das alles gibt's bei Steady, wie ihr ja wisst, also gerne da reinfolgen.
Ich habe sogar beide Filme vorher gesehen. Ich habe Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen und Buddy haut den Lukas gesehen.
Ja.
Also ich hatte erst ein Video gemacht über Buddy haut den Lukas, was ja aber halt eigentlich nicht stattfinden sollte, beziehungsweise ja, wo quasi eine Verwechslung stattgefunden hat, weil eigentlich sollten wir über Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen reden, aber weil halt gesagt worden ist, wir gucken Buddy haut den Lukas oder wir reden über Buddy haut den Lukas, habe ich halt nur Buddy haut den Lukas geguckt und dann musste man nochmal das andere hinterher schieben. Und ja, ich hab meine langjährige Meinung ein bisschen geändert, muss ich sagen. Also ich finde jetzt schon den ersten doch ein bisschen einen Tick besser als den zweiten, so rein vom Optischen und von der ganzen Erzählung und so. Der zweite ist da schon ein bisschen einfacher, aber nichtsdestotrotz hatte diese großartige Szene, wenn sie alle die Straße entlang laufen. Egal, so.
Habe ich beide lange nicht mehr gesehen. Müsste ich auch nochmal back-to-back gucken, um diesen Vergleich anzustellen. Aber ich war auf jeden Fall immer trotzdem ziemlicher Fan von beiden eigentlich.
Ja, ey, ich meine, die haben die innerhalb von was? Ich glaube, 14 Monaten haben die gedreht. Der erste war halt so ein Überraschungserfolg und dann haben sie den zweiten nach 14 Monaten direkt hinterhergeschoben.
Ja. dafür.
Ja, also ich mag den zweiten auch sehr gerne. Der zweite ist so ein bisschen mehr der Film meiner Kindheit gewesen als der erste. Und dementsprechend, ich gucke den immer noch sehr gerne. Aber habe ich auch Iron Lung sehr gerne geguckt. Das wollen wir jetzt nun in den folgenden Minuten klären. Ich werde ankündigen, das wird die kürzeste Folge aller Zeiten. So, prove me wrong.
Ist kein Problem, ich schneide hinten wieder eine Stunde Leerlauf dran. Letztes Mal.
Als ich das gelesen habe in Discord, musste ich auch schon schmunzeln. So. Da hätten wir es fast hingekriegt. Und dann, nee.
Habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ja, ich habe auch den Fehler jetzt gefunden, kann man ja kurz mal transparent sein. Das ist ein guter Gag eigentlich, oder beziehungsweise ein lustiger Fun Fact. Ich habe irgendwann mal unser Outro einfach mal in mein, ich habe ja so ein Template, ne, für mein Audio-Tool, wo ich unsere Folgen schneide. Und ich dachte irgendwann mal, ich bin voll smart und spare mir quasi jede Woche neu die Arbeit. Und klar, sowas wie Intro und so vorne ist halt da schon drin. Das heißt, ich muss jetzt nicht jedes Mal neu da rein basteln, sondern das ist alles schon vorgefertigt. Ich muss nur unsere aktuellen Spuren der Wochen da reinziehen und bin fertig. Das Gleiche dachte ich halt auch mal, ich bin smart, mach das auch beim Outro. Du bist ja komplett bescheuert, weil ich weiß ja natürlich nie, wie lange unsere Folgen gehen. Deswegen ist das Outro ja natürlich immer variabel an einem anderen Ort. Und ich habe das Outro aber eben auf mein Template da irgendwie mal reingezogen. Das heißt, das stand da ganz irgendwo hinten, wahrscheinlich bei einer sehr langen Folge, vielleicht an unserer Jubiläumsfolge oder so. Das heißt, irgendwie bei 2 Stunden noch was hing dieses Outro. Und dann habe ich natürlich eure 1:10 Folge da vorne reingemacht, fertig geschnitten alles. Habe aber halt völlig übersehen, dass da ganz hinten irgendwo noch 1 Stunde weiter noch ein Outro ist, was ich halt komplett verpennt wieder habe. Dann habe natürlich ein neues reingesetzt, wie ich es immer gemacht habe. Naja, und dann hing da irgendwo nach 1 Stunde nochmal ein Outro. Und das war dann wie so ein, sag ich mal, ja, wie im Kino, wenn nach den Credits noch was kommt. Und ich würde gerne mal wissen, ja, wer von euch wirklich Stunde da gesessen hat und gewartet, bis noch was kommt.
Ja, oder stell dir vor, ich meine, ich kann es ja verstehen, ne? Also ich nehme das gar nicht böse, ich nehme das sogar eher als Kompliment, aber ich denke mal, Leute werden es ja auch vielleicht zum Einschlafen hören, aufgrund der angenehmen Stimmlage des einen oder anderen von uns. Naja, wenn du dann halt eingepennt bist während der Folge.
Dann schall meint dir nochmal das Outro entgegen, ja, einer Stunde.
Hast du so 1 Stunde Ruhe und dann kommt plötzlich, macht's gut, hier bei Genre geschehen. Willkommen beim nächsten Mal.
Nee, es war ja nur die Musik, aber es reicht ja auch schon. Kann froh sein, dass ich den Tino Hahn Hallo Gabba Remix Sound hinten dran gepackt habe, den wir mal geschickt bekommen haben. Euch dann nachts 2 Gabba-Track um die Ohren ballert noch.
Also, falls das einem passiert ist oder einer, bitte gerne mal Bescheid sagen. Das würde mich mal interessieren, ob das so passiert ist. Gut.
Aber ja, zurück zu Iron Lung.
Gut, ja genau, Iron Lung. Ich lese mal kurz die offizielle Inhaltsangabe des Films Iron Lung vor. Mhm. In einer postapokalyptischen Zukunft, in der ein Ereignis namens The Great Rapture alle bekannten Sterne und bewohnbaren Planeten im Universum verschwinden ließ, wird ein Sträfling ausgesandt, um einen Ozean aus Blut zu erforschen, der auf einem öden Mond entdeckt wurde. Dazu benutzt er ein kleines U-Boot mit dem Spitznamen Iron Lung. Ja, das Ganze ist eine Videospielverfilmung oder beziehungsweise basiert auf einem Videospiel des gleichen Namens aus dem Jahr 2022, wie ich recherchiert hatte und wurde gemacht von einem Mann namens David Szymanski. Spricht man das so aus?
Ich glaube ja.
Mhm. Ja. Und jetzt hat der YouTuber Markiplier Fischbach, ich hoffe, das ist der richtige, korrekte Name, hat das ganze Ding als Film geschrieben, inszeniert, produziert, finanziert. Also in
komplett Eigenregie.
Ja, in fast Personalunion auf die Leinwand gebracht. Jetzt ist es ein bisschen kurios. Ich habe hier und da schon mal gelesen, dass der Film angeblich nur 95 Minuten sein soll. Aber das stimmt nicht. Wie wir uns jetzt am Wochenende davon überzeugen konnten. Also, ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen kurios. Hätte André oder nee, Tino hat uns da, glaube ich, drauf aufmerksam gemacht, oder? Dass der jetzt am Wochenende in den UCI-Kinos läuft. Oder?
Also, ich habe ihn als erstes bei uns in der Jahresvorschau reingeworfen.
Ja,
das war mein Pick. Aber Tino hat es nochmal explizit uns darauf hingewiesen, dass er jetzt läuft, weil das habe ich irgendwie tatsächlich völlig verpennt. Weil er ja quasi einen limitierten Kinostart bekommen hat.
Ja, und das, vielleicht haben wir ja in der Kinofassung, das ist jetzt ja vielleicht auch so ein Thema, vielleicht haben wir ja jetzt in der Kinofassung etwas mehr gesehen und dann online wird dann nur eine kürzere Fassung irgendwie zu sehen sein, um den Kinogang auch zu rechtfertigen. Das habe ich jetzt auch schon hier und da erlebt. In der Doku zum Beispiel von Sean, da weiß ich hier The Untold Story of No Retreat, No Surrender. Da gibt es auch zwei Fassungen. Eine Kinofassung, die ist kürzer und die wird dann auch in den Stream kommen. Aber die DVD-Fassung oder Blu-ray-Fassung, die ist länger. Das ist der Extended Cut davon. Also vielleicht wird es bei dem ja auch irgendwie so sein, dass der irgendwann das online stellt oder dass es online gestellt wird, vielleicht sogar kostenlos und dann halt aber auch nur in einer 95-minütigen Fassung.
Das wäre schon irgendwie verrückt, würde ich aber, und dazu kommen wir dann gleich, begrüßen aus Gründen. Aber das habe ich noch nicht gelesen, aber wäre natürlich super spannend, ja. Weil nee, unsere also, Version ging auf jeden Fall 2:10 knapp.
Ja, also nochmal, ne? Ich habe das gelesen, bin nicht sicher, ob da vielleicht auch da, wo ich das gelesen habe, vielleicht falsche Informationen vorliegen oder so. Ich möchte kein Gewehr für diese Aussage übernehmen. Ich war nur ein bisschen stutzig, weil wir ja schon einen ja doch zweistündigen Film gesehen haben.
Genau, 127 Minuten in unserer Version, ja.
Oh, noch länger. Ja, gut. Ja, und ich sag's mal so, lass uns mal zuerst meckern. Die 2 Stunden braucht er meiner Ansicht nach nicht. Das ist so mit mein größter Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Ich finde, er verschenkt einiges an Potenzial, an vielleicht auch Anspannung und ja, dann doch auch Charakterbildung oder beziehungsweise Charakterbindung. Dadurch, dass der Film echt ein paar Dinge zu oft ausformuliert oder wiederholt in seiner Art und Weise, wie er die Dinge erklärt und eben zu viele Szenen, Bilder und so weiter enthält, die meiner Ansicht nach nicht zwingend notwendig waren. So. Ja.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall erstmal schon mal mit. Ich fand, er hat atmosphärisch echt reingezogen. Damit hatte ich kein Problem, da einzusteigen oder abzutauchen. Haha. Aber ja. Trotz allem, obwohl ich die Atmosphäre so stark fand, merkt man die Laufzeit eben sehr, weil das Ganze eben nun mal ein Kammerspiel ist. Ja, wir befinden uns die ganze Zeit nur an Bord dieses besagten U-Boots, diese Iron Lung. Und 2:10 in einem Kammerspiel mit sehr begrenztem Raum und sehr begrenzten Handlungsmöglichkeiten ist wirklich leider ein bisschen viel. Man muss halt dazu sagen, das Spiel dauert 1 Stunde. Das ist ein kleines Indie-Game. Das ist kürzer als der Film. Das Game ist quasi, es geht 1 Stunde und arbeitet quasi so auf einen großen Moment. Man kann fast schon sagen, einen Jumpscare hin. Und das ist so auch nur ein großer Horror in diesem Spiel. Und das ist halt ganz kompakt und klein. Und der Film macht daraus halt natürlich ein bisschen mehr, was ja per se okay ist. Aber ich finde auch gleichzeitig, und da komme ich gleich auch zu meinem nächsten Kritikpunkt, er verkauft mir dann aber auch trotzdem diese Welt, in der wir da sind, nicht genug. Denn ich habe mich danach halt noch es gibt einen Iron Lung Wiki zu dem Spiel halt, ne, das die gleiche Welt natürlich hat. Und da habe ich mich erstmal eingelesen, was da noch alles dranhängt. Und ja, wir haben es eben in der Inhaltsangabe gehört, mit diesen Sternen, es gab diese Quiet Rapture, so ein Happening, wie alles ist verschwunden, ja, okay. Und wir erfahren ja auch im Film dann so ein paar Sachen, dass es da so 2 Fraktionen gibt, die sich irgendwie auch entgegengesetzte Interessen haben und so. Aber irgendwie trotzdem, finde ich, schafft der Film es nicht, weil wir uns ja auch nicht, wie gesagt, nicht rausbewegen mit der Kamera, schafft es trotzdem mir nicht komplett genau diese Welt greifbar zu machen. Und ich habe mich jetzt im Nachhinein erst nochmal eingelesen und jetzt ist mir noch einiges so ein bisschen klarer und greifbarer geworden. Und wenn der Film schon über 2 Stunden geht, dann hätte ich mir gewünscht, dass er dann da wenigstens die Zeit für nutzt, um mir genau das aber besser zu vermitteln und auch mehr von dieser Welt irgendwie mitzugeben.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Da bin ich zu 100% bei dir. Dem kann ich eigentlich fast nichts mehr beipflichten. Und das ist halt ein bisschen schade, weil das, was verhandelt wird, ist meistens noch das Gleiche. So, also wir kriegen ja schon relativ zu Beginn mit, dass es diese 2 Fraktionen gibt. Eden und ich glaube noch und noch eine. Also Eden heißt zumindest die eine, das habe ich noch in Erinnerung.
Und genau, Eden ist die eine, ich hole mal die andere halt.
Und naja, trotzdem wird es einfach nicht mehr als wiederholt, anstatt irgendwie auch mal ein bisschen weiter zu erklären oder sowas, ja. Er ist ja schon in gewissen Zwiegesprächen. Er führt ja Funkkontakt zu der Oberfläche oder zu seiner Zentrale. Und ich weiß nicht, der Film Und da sind wir schon fast so sind wir schon fast eingebogen in Richtung positiver Kritik. Der Film macht ja gute Sachen. Der hat ja eine gute Atmosphäre. Aber wenn ich jetzt mal zum Vergleich einen Film heranziehe, an den ich die ganze Zeit bei Iron Lung denken musste, nämlich Das letzte Land, dann muss ich sagen, da hat mir Das letzte Land echt ein bisschen besser verkauft, dass wir woanders sind, dass wir irgendwie im All sind, dass da irgendwie noch mehr, also dass es ein hoffnungslos kleines Raumschiff in einer gigantischen, ja, in einem gigantischen, unendlichen Raum ist, so, ja, und ja. Das macht Iron Lung nicht so wirklich, was ich ein bisschen schade finde, weil, und da sind wir jetzt bei den guten Sachen, der Mythos dahinter und all das so, was sie da so erzählen und an Informationen, die sie halt preisgeben, das ist ja geil, also das ist ja cool. Und ich glaube, ich glaube wirklich, das ist eine der akkuratesten Videospielverfilmungen, die wir bislang so gesehen haben. Aber ja, ich habe mich schon gefragt, wie lang das Spiel ist, also wie lange es diesen Zustand, den wir dort in dem Film erleben, wie lange es das auch ausreizen kann, weil es ist meiner Ansicht nach schon ein Unterschied, wenn du genau wie hier der Hauptdarsteller in so einem, an so einem Spiel sitzt, das Gefühl hast, in einem U-Boot zu sitzen und musst halt permanent irgendwelche gewissen Dinge machen, darfst dich halt nicht irgendwie zu weit drehen, darfst halt irgendwie nicht irgendwie das zu viel machen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann, wenn du interaktiv daran beteiligt bist, deutlich fesselnder, als wenn du nur zuschaust, wie das jemand macht und du nicht ganz genau verstehst oder nicht wirklich nachvollziehen kannst, warum er das macht und wie er das macht, weil die Informationen einfach zu spärlich sind und dann immer auch noch gleich bleiben.
Ja, absolut. Das ist halt das Ding. Und du merkst im Film ja halt auch ganz klar an, dass das eine Videospielmechanik ist. Ne? Du hast vorne irgendwie, du hast den Meter für quasi für Tiefe, ne? Ob man jetzt steigt oder sinkt. Du hast zwei Felder mit Koordinaten, X- und Y-Achsen. Du hast quasi einen Hebel für vor und zurück. Und hinten hast du halt diesen, er kann ja Fotos machen, das ist ja sein Auftrag, er soll ja Fotografien machen. Da hast du diesen einen Knopf, um Fotos zu machen. Und das ist halt so super Videospiel-esque, das siehst du halt sofort. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, genau, die andere Organisation heißt Consolidation of Iron.
Ja.
Und die Eden und Consolidation of Iron sind quasi im Clinch, genau, weil die verschiedene Interessen haben, eben nach diesem Quiet Rapture, nach diesem großen Vorfall. Und genau, und das, was wir eben erfahren, halt dadurch eben diese Limitierung, die du ansprichst, die ist halt einerseits die Sache. Und und ich finde auch eben, dass der Film, wir sind ja am Anfang, sind wir ja einmal oben an der Oberfläche quasi, wenn er dann draußen durchs Bullauge mit seinen Auftraggebern quasi, also das Auftraggeber, er ist ja ein Gefangener, also mit seinen
Wärtern,
mit denen spricht, die ihn da runterschicken. Und das könnte auch in irgendeinem Hangar sein. Das ist, also du weißt, das ist alles irgendwie zu wenig. Ich fand das echt nicht greifbar, wo wir da irgendwie sind. Ich meine, klar, solche Infos dann zu bekommen, so langsam nach und nach, wo er da runter sinkt und was da draußen so ist, so. Das, wie du sagst, dieses Mysterium, das fand ich auch gut. Dass du nach und nach so Sachen mit ihm entdeckst. Dann diese Fotos so, das ist ja auch wirklich creepy und was er dann da sieht und diese X-Ray-Aufnahmen und so, das ist alles dann echt cool. Das macht echt Spaß. Aber ja, ich habe mir vor allem, weil wir haben ja auch so ein paar Flashbacks im Film, die so ein bisschen was umreißen, irgendwie warum er halt in Gefangenschaft ist und was er getan hat. Es geht dann um diese Raumstation oder diese Filament Station oder so, wo da was vorgefallen ist. Das lernen wir zwar ja alles, also es wird schon was erzählt, aber das große Ganze war mir immer nicht so klar. Und das ist echt mein Grundproblem so mit der Geschichte und dem Drumherum, wo wir uns befinden, in welchem Kosmos, was im Sinne. Das wurde mir rein durch den Film nicht klar und da hat er für mich dann eben das Potenzial der Laufzeit eben nicht ausgereizt, ja.
Ja, oder überreizt, ne?
Ja, überreizt, die Laufzeit überreizt, aber eben nicht ausgereizt, das da auch zu füllen mit Informationen, die mir zuträglich gewesen wären, das Ganze noch besser zu verstehen halt.
Ja, also zumindest ein paar mehr. Es muss ja nicht alles erklärt werden. Ich mag ja auch schon.
Nee, alles nicht.
Ich muss ja wirklich sagen, den Cosmic Horror, den der aufbaut, der ist ja schon ganz geil.
Ja.
Der ist ja wirklich cool. Und auch die Bilder und Perspektiven, die er findet. Ich verstehe ja, dass man auf so einem eingegrenzten Setting, dass man da irgendwie haushalten muss, beziehungsweise, dass man da tricksen muss, um auch wirklich einen unterhaltsam gestalteten Film irgendwie hinzubekommen. Aber hier ist es halt auch wirklich so, nimm mal, keine Ahnung, nimm mal 40% der Close-Ups raus und wir wären halt schon beim 20 Minuten weniger so, ja. Das ist halt.
Nimm jeden zweiten Shot raus, wo irgendwo Kondenswasser runterläuft.
Ja.
Und der Film dauert nur 80 Minuten. Also ist wirklich.
Also ja, das ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, schon, aber.
Aber es ist schon sehr oft. Und am Anfang ist es okay für den Spannungsaufbau, um zu verstehen, okay,
genau.
Ne, da ist irgendwie ein Druck, da passiert was, okay. Aber dann irgendwann kommt das. Echt, jedes zweite Bild ist Kondenswasser und so. Und du bist so, komm, ich hab's verstanden.
Ja, und dann aber trotzdem atmosphärisch und mit so ein, zwei Momenten, in denen halt nicht ganz klar ist, mit welcher Wahrnehmung wir es noch zu tun haben. Und wo halt, sag ich mal, Mythos, Realität, naja, und dann halt auch Druck und eben Blut miteinander verschwimmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kriegt der Film auch wieder wirklich coole und tolle Momente hin, noch geile Bilder, so sind auch ein paar echt schöne Effekte noch mit dabei. Kann man wirklich nicht abstreiten dafür, dass es irgendwie, ja, ich weiß nicht, kann man jetzt sagen Regiedebüt?
Quasi schon, ja.
Ja, oder Langfilmdebüt von mir aus so. Das ist schon alles echt ehrenwert, was da gemacht wird. Und ich wünsche dem jungen Mann oder dem Mann, dass er halt wirklich da ja, dass sich das alles so gesehen doch finanziert oder rechtfertigt. Also ich finde es schon echt eine Menge Zuschauer, weil ich finde es toll, dass sowas jetzt halt nochmal im Kino zu sehen ist. So, ich hätte es mir halt auch für das letzte Land gegönnt, ey. Das ist halt so der einzige Wunsch, den ich vielleicht habe, dass wenn Iron Lung gefällt, dass man dann halt wirklich auch das letzte Land nochmal, dass man dem auch nochmal eine Chance gibt. So.
Ja, auf jeden Fall. Können wir nochmal auf jeden Fall Shoutout machen. Guckt euch den an. Nee, absolut. Also das, was ich eben sagte, die Atmosphäre, die ist wirklich gut. Das Sounddesign fand ich richtig krass.
Alter, ich bin schon mit ihm richtig.
Ja, und er selber spielt auch gut, fand ich auch. Ich fand ihn überzeugend. Ich habe auch irgendwann dann auch vergessen, dass er das ist, sondern ich habe wirklich dann den Simon, den Charakter auch wirklich angenommen. So. Das hat er gut gemacht. Und ich muss auch sagen, was er auf dem engen Raum dann irgendwie macht, mit Kamerawinkeln, mit dann doch mal vielleicht einem kleinen Jumpscare, mit Dingen, die wir noch entdecken, die wir erst gar nicht wahrgenommen haben, weil sie irgendwie im Schatten lagen und wir dann durch einen gewissen Winkel doch noch was erkennen und so weiter. Also er hat dann schon auch begriffen, wie er dieses U-Boot dann den begrenzten Raum zu nutzen weiß über viele, viele Momente. Das fand ich auch stark. Ich fand ihn auch, wie gesagt, technisch auch echt ordentlich dafür. Ich meine, der hat knapp unter 3 Millionen gekostet, hat er gesagt. Das ist echt auf jeden Fall ordentlich. Wie gesagt, diese ganze Nummer mit den Fotos fand ich geil, weil du ja auch ständig selber dran wartest. Ne? Ist gleich wieder irgendwas zu sehen? Ne? Was sehen wir da draußen? Weil seine Sicht mit Augen ja eben nicht stattfinden kann. Das Bullauge ist einfach nur schwarz. Man sieht nichts nach draußen. Diese Fotomechanik fand ich nice. Und ja, alles, was dann Cosmic Horror wird, wo es wirklich ungreifbar wird, wo du nicht mehr verstehst, so auf welcher Ebene sind wir hier gerade, das fand ich auch auf jeden Fall stark. Also das fand ich super. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, es ist wirklich dann nur dieser letzte Funke von, ich will nicht begreifen, was da unbedingt vor sich geht, aber ich will begreifen den Scale drumherum.
Genau.
Die Größe des Ganzen, die Bewandtnis irgendwie. Und die hat sich bei mir irgendwie durch den ganzen Film nicht erschlossen. Die habe ich mir dann quasi nochmal nachgelesen. Und das ist halt ein bisschen schade, dass ich das muss. So. Und das ist eigentlich so zusammen mit der Laufzeit meine größte Kritik. Und die gehen ja einher, weil er hatte die Zeit gehabt. So, das meine ich. Aber alles andere sonst, also rein von der Inszenierung, vom Cosmic Horror, von den Effekten dann auch, auch wenn dieser ganze, sie hatten ja auch so einen kleinen Marketing-Hype gemacht, von wegen meiste Nutzung von Filmblut in einem Film jemals und so. Ja, wenn man den Film gesehen hat, weiß man warum. Das ist aber so wieder so ein bisschen überbehauptet. Da geht es vor allem einfach nur darum, irgendwelche literweise in einen Raum zu pumpen. Das hat jetzt weniger mit irgendwelchen Effekten zu tun.
Naja, daher, das halt, muss oder nicht mit so Gewalt, ne? Also ich meine, das ist ja das Ding, ja. Wenn man sowas sagt, geht man ja automatisch irgendwie davon, dass es irgendwie gewaltvoll wird. Und dem ist halt nicht so.
Dann ich meine,
der taucht ab in ein Meer von Blut. Also was da muss man jetzt nicht irgendwie naja.
Genau.
Mehr muss man da eigentlich
trotzdem
sagen.
Trotzdem gibt es im Finale natürlich auch nochmal ein paar Effektarbeiten, die auch alle echt ordentlich waren. So, das ist alles cool. Ich hätte mir echt nur gewünscht, ja, vielleicht hat wirklich so der erfahrene Produzent gefehlt, der halt mit drauf guckt, der ihm sagt, ey, bisschen einkürzen vielleicht, bisschen straffen. Ne? Aber ey, dafür, dass es wirklich eine Eigenregie, klar, er hatte natürlich Hilfe, er hatte Kamera, er hatte schon natürlich eine Crew, gar keine Frage. Aber dafür, dass er es trotzdem alles so quasi als selber gemacht hat, muss man schon sagen, echt Hut ab. Und
ja,
ich hatte es nochmal gelesen, Also der hat jetzt schon 18 Millionen eingespielt. Also sein Budget von unter 3 hat er schon verdreifacht.
Das ist, sag ich mal, ein sehr lukrativer Erfolg. Ne? Also das muss man ja auch erstmal schaffen, dass man sein Budget erstmal ja, versechsfacht.
Versechsfacht also, sogar, ja. Ja.
Das ist,
also das ist schon krass, ja.
Ja. Respekt.
Und ich meine, der Film sollte anfangs auch erst nur in 50 US-Kinos starten. Und durch den Hype und dadurch, dass seine Fans, ich meine, das ist natürlich das Ding, ne? Der Mann hat 38 Millionen YouTube-Follower, ist einer der größten YouTuber der Welt. Muss man auch mal sagen, wäre der Film jetzt von einem Niemand, sage ich mal, einem No-Name gemacht worden, der hätte natürlich niemals die Aufmerksamkeit bekommen, das muss man auch dazu sagen, fairerweise. Aber dadurch, dass seine Fans halt so krass dann vorverkaufsmäßig zugeschlagen haben, wurde der Film ja jetzt in den USA dann auf 2500 Kinos ausgeweitet. Komplett breiter Kinostart wie ein Mainstream-Film, das ist halt der Wahnsinn. Und jetzt eben auch dann hier international, dass der, wie gesagt, zu uns so schnell kommt, hätte ich niemals erwartet. Aber der Hype ist da. Und ja, deswegen, wenn ihr ihn irgendwo mitnehmen könnt, weil er wird nicht breit laufen, wenn ihr ihn bei euch irgendwo habt, geht ihn gucken, weil das im Kino war trotzdem sehr, sehr cool. Der hat auch, sag ich mal, die Qualität dafür. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, vor den ich beim Hut ziehe und ich hatte damit schon echt eine solide Zeit. Er hätte eben nur auch echt noch was besser sein können, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Das ist Potenzial so ein bisschen, war noch mehr da.
Ist ein bisschen überlanges Let's Play, sagen wir es mal so.
Ja, ich hatte irgendwie einen Top-Comment bei ihm auch gelesen, dass jemand meinte, bitte Director's Cut veröffentlichen, wo er selber dann oben links mit Facecam sitzt und seinen eigenen Film quasi nachspielt. So, ja.
Ja. Aber ey, wirklich, wenn das jetzt auch Modelle
sind. Also
ist
ein cooles Projekt. Also ist einfach ein geiles Projekt, gibt's nichts. Also das ist halt einfach sehr, sehr cool, dass sowas einfach entsteht halt. Ja.
Genau. Genau. Und jetzt kommen wir zu einem Film, den wollen wir euch auch ganz wärmstens ans Herz legen. Wir haben ihn jetzt gerade frisch. Ein paar von euch haben ihn vielleicht schon etwas weiter vorher gesehen. Wir haben ihn jetzt gerade frisch beim Fantasy Filmfest bei den White Knights erlebt. Und sein Name ist My Daughter is a Zombie. Boah, die Inhaltsangabe ist ganz schön lang. Ich versuch's mal.
Vielleicht kannst du sie on the fly kürzen. Ähnlich wie Iron Lung.
Ja, wir müssen ein bisschen auf Strecke kommen. So, das GAR-Virus gilt als besiegt. Südkorea scheint von Zombies befreit. Fast. Denn die 15-jährige So-A ist noch immer untot und damit offiziell ein Problem. Für ihren Vater ist sie jedoch weiterhin seine Tochter, an deren Rückkehr er fest glaubt. Während die Behörden lieber schießen als heilen, verteidigt er Su-A gemeinsam mit der entschlossenen Großmutter gegen Säuberungskommandos, misstrauische Nachbarn und Denunzianten. Gleichzeitig versuchen sie, die Umwelt vor Su-As gelegentlichen Heißhungerattacken zu schützen. Ja. Zwischen absurden Situationen, familiärem Zusammenhalt und gesellschaftlichem Druck entfaltet sich eine ungewöhnliche Geschichte, die Humor und Ernsthaftigkeit miteinander verbindet. Ja, das ist dann jetzt wieder so ein bisschen mehr Pressetext und an dieser Stelle können wir es auch beenden. Denn ihr habt alles Notwendige mitbekommen. Also in Südkorea gab es eine Zombie-Seuche und der Vater von Su-A ist der Einzige, der noch einen, so gesehen, wie sagen sie, Infekti bei sich zu Hause beherbergt.
Ja.
Und man kann eigentlich dem Pressetext fast nur zustimmen. Es ist ein bisschen hart, denn dieser Film ist wirklich eine beeindruckende Berg- und Talfahrt zwischen lustigen Momenten und Momenten, die doch echt ans Herz gehen. Also ich musste mir nicht nur einmal die Tränen aus dem Gesicht wegwischen, so, ja. Also, oder beziehungsweise mir ist nicht nur eine Träne die Wange runtergekullert, so. Das waren schon ein paar Stellen, die echt süß, herzlich, menschlich, ja, und vor allem für mich dann halt auch nochmal echt vertraut dann auch wirken, so. Also ich konnte den Vater sehr, sehr nachfühlen, vor allem anhand dann auch der Geschichte, die sich nur so nach und nach entspinnt und wo man eigentlich immer gedacht hat, oder wo ich zumindest dachte, ja, das geht bestimmt jetzt in die Richtung oder das wird jetzt das und das passieren oder ja, am Ende kommt's so und so. Und tatsächlich hat's der Film geschafft, eben doch was ganz anderes zu erzählen immer wieder oder nicht diese Abzweigung zu nehmen, die ich für ihn gedacht habe. Und ja, verdient sich meiner Ansicht nach ein etwas zu süßes Happy End, beziehungsweise ein etwas zu süßes Ende, was trotzdem noch, sage ich mal, einen gewissen Beigeschmack hat. Und das finde ich nach gut. Hätte der Film für mich früher geendet, hätte ich es noch besser gefunden. Zum einen, weil er dann kürzer gewesen wäre, aber zum anderen, weil es halt einfach auch ein geilerer Ausstieg gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, ich fand's wirklich, wirklich, ja, ich fand's schön. Ich fand's einfach, es war ein schöner Film, der mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, mit seinen Kranken umzugehen oder wie man mit Kranken umgehen sollte, mit den Schutzlosen umgehen sollte und miteinander umgehen sollte. Und dass es auch so möglich ist. Und ja, dass es halt aber auch eben seinen Aufwand und seine Zeit braucht. Und die muss man natürlich halt, oder das muss man halt bereit sein zu leisten. Und das fand ich eine schöne Botschaft neben, sag ich mal, sehr vielen lustigen Situationen, die allein das Thema Zombie-Epidemie und wir wollen nicht, dass die Hauptzombie stirbt, mit sich bringt.
Ja, also zum Ersten gehe ich auf jeden Fall mit bei, ich hätte nicht erwartet, dass ich bei dem Film aus dem Wasser heule, weil ich dachte halt, ich bin da reingegangen mit den Erwartungen, wir gucken jetzt eine Zombie-Komödie. Ich dachte, wir lachen jetzt und dann ist gut.
Ja, ja.
Das war meine Grunderwartung. Das wird einfach ein lustiger Zombie-Film halt. Und dass der dann so facettenreich wird und, wie du sagst, so Berg- und Talfahrt macht und verschiedenste Stimmungen abgreift, aber eben auch deutlich tiefer und bedeutsamer wird, als ich jemals dachte. Also da war ich völlig baff. Und er fängt ja auch erstmal genauso an, wie ich es mir dachte. Der Auftakt, überhaupt erstmal der Ausbruch und alles, das ist so funny. Ich habe so gelacht. Ich habe wirklich in dem Film, also im Kino, in den letzten Wochen, glaube ich, habe ich nirgendwo so laut gelacht, irgendwann mal im Kino, als wie bei dem Film irgendwie. Also ich habe wirklich echt laut lachen müssen, oft sind gute Gags dabei, gutes Gag-Timing. Ich fand die Darstellenden alle super. Ich fand den Vater super, der hat ein geiles Comedy-Timing. Ich fand die Tochter cool, aber auch die Oma, also die Mutter. Die Grandma, die war fantastisch. Ja. Die hatte für mich den Real-Life-Appeal von so einem Ghibli-Film.
Ja, ja. Ja,
die da mit ihrem Löffel und so, die hatte so eine richtige Ghibli-Art, die war so cool.
Löffel, ich weiß ja nicht, das war ja entweder ein Rückenkratzer oder ein Schuhlöffel. Also ein
Rückenkratzer. Ja, genau, so war es halt. Schuhlöffel, Rückenkratzer irgendwie. Aber wenn sie damit immer rumhantiert hat, das war so comichaft, das war richtig geil. Die hat so geil gespielt. Also Figuren sind mega geil. Das Comedy-Timing ist super, der Film sieht gut aus, Production Value und so, alles nice. Ja, und dann halt wirklich, wie du schon gesagt hast, wie der langsam dann anfängt, dann, wo du so merkst, okay, jetzt kommen hier langsam doch andere Töne rein, jetzt kommen hier Sachen rein, okay, die sind schwer, die sind dramatisch. Das verliert gerade diese Leichtigkeit erstmal zumindest. Und das hat mich erstmal überrumpelt, weil ich mit nicht gerechnet habe. Aber es hat trotzdem so funktioniert direkt und da war ich schon so, okay, das ist irgendwie krass. Und das schafft der Film dann halt wirklich kontinuierlich durch. Du hast dann wirklich immer noch mal neuen Plot, noch mal eine neue Figur. Wie du sagst, der ist auch sehr unerwartbar. Dann kommt da noch die Figur rein, die noch ein Debakel mit sich bringt und da noch was irgendwie auf dem Spiel steht. Und da kommt wieder plötzlich was rein, was du komplett vergessen hast und so, oh fuck, stimmt. Also das habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das doch passieren könnte. Also ich muss echt sagen, dafür, dass das so eine, dass der eben so wirkt wie so ein locker leichtes Ding am Anfang, ja, wird er immer facettenreicher und immer dramatischer und trotzdem verliert er aber nie diese Grundhaltung, dass irgendwie alles doch gut werden kann. So. Und das fand ich halt sehr, sehr, sehr nice. Ich gebe dir recht, ich glaube, das Einzige, auch wo ich richtig Kritik üben würde, ist auch das Finale, also das Ende. War ich auch nicht so 100% zufrieden mit. Ja, es war natürlich schön, aber ich hätte mir vielleicht für den Film auch ein konsequenteres Ende gewünscht, weil es irgendwie auch gepasst hätte, trotz allem. Aber das ist wirklich auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Also ich muss sagen, lang hat ein Film, was heißt lang, aber auf jeden Fall in letzter Zeit hat kein Film es geschafft, mich auf allen Emotionsebenen, die er so abarbeiten möchte, lustig, dramatisch, bisschen Horror ist ja auch drin. Also es gibt ja auch durchaus auch Blut, ist auch mit drin trotzdem.
Ja, oder so ein bisschen so Fun-Brutalität.
Ja, ja, aber es ist trotzdem auch drin. Es ist auch Spannung drin. Es ist trotzdem, es steht jetzt auf dem Spiel. Es ist alles da. Und all das, und da muss ich wieder sagen, ey, Hut ab, wirklich vor dem koreanischen Kino. Die kriegen das mitunter hin, wie sonst kaum jemand. Das alles in einen Guss zu bringen, in einen Film, dass es alles ineinander greift, sich nie fremd anfühlt, ein Teil davon. Ey, Hut ab, das hab ich nicht erwartet.
Nö, ich auch nicht. Also das war jetzt schon mal, ja, ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr echt schon einige gute Filme gesehen, aber das war jetzt hier auch so eine aus dem Nichts Überraschung. So, ich dachte auch, das wird so ein leichter Comedy-Spaß. Aber ich gebe dir mit allem Recht, was du sagst. Ne? Also allein hier der Vater als Jugend Havan oder wie er heißt. Ey, der ich meine, das war so cool. Ich dachte die ganze Zeit so, ja, ist das wirklich seine Tochter so? Und der wirkte halt so nicht wie so ein typischer Dad. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man halt erstmal so mitkriegt, wie fürsorglich der ist, so, dann denkst du halt, ja, das, also wirklich, das, was er macht und wie der Film das halt erzählt, je weiter der Film voranschreitet, umso weniger habe ich, also umso mehr habe ich verstanden, ja, Mann, das ist ihr Vater. So, und wie der für sie sorgt, warum er halt quasi, also er hat ja nicht lange Zeit, um, sag ich mal, also wir kriegen nicht so viel Zeit zu sehen, wie die beiden im normalen Alltag sind, sondern der Großteil des Films beschäftigt sich ja damit, dass wir sehen, wie Vater und eben Zombie-Tochter miteinander existieren. Ja, und die Sachen, die er macht, das ist ja halt, wie gesagt, alles übertragbar eben auf, ja, sowohl Säuglingsverhalten als eben halt auch vielleicht beeinträchtigte Menschen irgendwie mit, die zu irgendeinem Spektrum gehören oder sonst irgendwas. Und das fand ich das Clevere an diesem Film oder beziehungsweise das Charmante an diesem Film, dass der es schafft, auf diese Themen irgendwie hinzudeuten, ohne wirklich mit der Faust drauf zu drücken oder sonst irgendwie mit einer Figur daherzukommen, die sowas wieder erklären muss. Im Gegenteil.
Ja, voll.
Im Gegenteil. Die einzige Erklärung, die man quasi so gesehen in diese Richtung bekommt, die benutzt er nur, um wiederum so eine Art, ja, Lüge oder Tarnung aufrecht zu erhalten, was sogar dann noch witzig ist, so, ja. Also das fand ich halt schon wieder richtig cool. Und, also wirklich, ich habe mit allem gerechnet oder beziehungsweise mit leichter und kurzweiliger Unterhaltung, aber der, nee, so nicht. Und dieser Cho Jung-seok, der hier den Vater spielt, den fand ich echt wirklich, der hat das super gemacht. Und ich muss auch sagen, wie hieß sein bester Kumpel?
Ach so, der Bruder, der, oder war es der Bruder? Der Onkel? Der Onkel, ja.
Onkel?
Also ihr Onkel.
Ihr Onkel? Ja, hier, dieser Cho.
Glaube, ja.
Cho Kyung-ho. Ja, das war der. Den habe ich schon gesehen oder ja, den kenne ich aus Okja, aus Sleep, aus Alienoid, da hat er auch mitgespielt. Den fand ich auch cool.
Ah.
Der, und hier auch hier, genau, aus Escape from Mogadischu, da hat er auch mitgespielt. Und Battleship Island hat er auch mitgespielt. Ah ja. Deswegen kam der mir so vertraut vor. Der, also dieser, was ist das, der öffentliche Tierarzt? Nee, oder der örtliche Kinderarzt?
Nee, Kinderarzt, genau.
Kinderarzt, der örtliche Kinderarzt. Wirklich, den fand ich auch großartig. Den mochte ich auch sehr gern. Und hier die Großmutter. Wenn ich hier gerade ein Bild von ihr sehe, die ist gar nicht so alt. Die hat nur als Großmutter gespielt. Hammer. Ja, guck mal, die ist doch gar nicht so alt.
Stimmt, hast recht. Das war viel Make-up.
Die ist paar 50, aber sie sollte ja eine deutlich ältere Frau spielen.
Und ja, das viel älter.
Und das macht sie sehr. Ach, die hat in The Wailing mitgespielt.
Alles. Die war in Wailing, die war das. Ja, in Parasite auch, stimmt.
Und in The Taxi Driver. Alter, ja, gute Frau. Gute Frau. Also ja, ja. Lee Jung-eung, die ist klasse in dem Film. Die ist wirklich klasse in diesem Film.
Die war super. Und natürlich MVP, Miau Miau, die Katze.
Ja, also das ist krass.
Wobei sie mir einen Ticken undigitaler gewünscht hätte. Also es war eine echte Katze, aber sie haben ihr Gesicht immer wieder in Szenen mit CGI so ein bisschen verzerrt oder ihr sie was machen lassen, was sie sonst nicht so könnte. Aber trotzdem, die war auch super lustig.
Aber, und das fand ich auch cool, ja, sie haben schon relativ früh einmal gezeigt, was sie mit der Katze ungefähr machen. Aber ich finde, diese digitalen, wie sagt man dazu, Enhancements, also diese digitalen Erweiterungen, damit haben sie sich schon noch zurückgehalten. Also die haben schon
es ging.
Ja, also sie haben relativ viele echte Reaktionen der Katze irgendwie benutzt, um sie in den Film einzubauen.
Ja. Naja, auf jeden Fall. Es war nur immer, wenn sie halt so speziell miauen sollte, hast du halt gesehen, dass der Mund halt digital bewegt wurde, aber geschenkt. Es war trotzdem super funny und die war echt auch so ein geiler Running Gag halt
irgendwie hier drin. Ja. Also allein. Dieser Moment, wenn die Großmutter aus dem einen Zimmer und die Katze aus dem anderen Zimmer gleichzeitig so ins Bild gucken.
Ja. In diesen Flur. Ja, das war geil. Das war geil, das war ein geiles Timing, ja, ja. Auch am Anfang schon, als der Vater so ins Wohnzimmer kommt, die Katze sitzt so breitbeinig auf dem Sofa, ja, und sagt und fragt sie auch so, warum mussten die hier so rumspreaden? Und sie so, also es war sehr geil.
Ja,
die Katze, also ist schon sehr funny. Du hast ja noch gesagt im Kino, ne, Kurt Stealing wurde ja gleich hier als Katze des Jahres gekürt und dabei gibt's die hier noch, also.
Naja, Kurt Stealing war letztes Jahr, oder?
Stimmt, ja, ja.
Also die Katze aus Kurt Stealing hat jetzt, sag ich mal, schon recht schnell den, sag ich mal, Thron wieder abgeben müssen.
Wobei der Film ja hier auch aus 25 ist, aber klar, wir sehen ihn ja jetzt erst.
Okay, ja. Na gut. Dann muss ich sagen, hätte ich den schon letztes Jahr gesehen, dann wüsste ich nicht, für mein Voting gehen sollte. Also wer hier die stärkere Performance abgeliefert hat.
Das wäre knapp, ja.
Ja, ja, aber wahrscheinlich dann doch eher Kurt Stealing, weil die kam ganz ohne digitale Tricks aus.
Das stimmt, das war krass, ja, das muss man auch sagen, ja. Ey, aber ey, wirklich, My Daughter is a Zombie wirklich ist ein Film, den habe ich einfach überhaupt nicht erwartet. Ich hatte ihn auf dem Schirm, dachte wirklich, wird nett, netter Nebenbei-Film. Und dann hat er mich wirklich, muss ich echt sagen, hat mich wirklich umgehauen. Hat mich wirklich umgehauen. Und ich meine, du kannst es ja, ne, ist wieder die Thematik, so du bist Vater, ich nicht, und du kannst das sicher noch mehr viel mehr nachvollziehen, aber ey, wie du schon gesagt hast, die Hauptfigur, wie der als Vater sich da kümmert und was er für Bäume ausreißt und was er für Hürden und Strapazen auf sich nimmt, um alles möglich zu machen, seiner Tochter da, dass ihr nichts passiert irgendwie, das ist halt so glaubhaft. Das ist so glaubhaft. Und wie du sagst, und obwohl man eben nicht viel Zeit mit den beiden hat, während sie noch nicht infiziert ist, trotzdem reicht das schon. Allein der Anfang, wenn sie da Geburtstag feiern und mit ihrem Tanz und so. Wie du schon sagst, es wirkt auch eher, als ob sie so Buddies sind.
Ja.
Halt, ne? Das ist so close. Und das glaubst du sofort. Und selbst wenn er dann nochmal irgendwie zurückfährt, nachdem sie dann eben bei der Oma sind, nochmal ins Apartment fährt, um nochmal irgendwie Klamotten für sie zu holen und hat dann nochmal so ein Flashback von ihr, wie sie sonst halt immer im Kinderzimmer bei ihr so getanzt hat und so. Allein das sind so Momente, die sind so echt in dem Film. Der spielt die so gut. Ich habe dem das zu 120% eben abgekauft, diese absolute bedingungslose Liebe. Das war halt krass gut.
Ja, und vor allem, wenn dann halt auch klar wird, warum so, ne? Also das ist schon.
Ja, wenn dann noch mal die tieferen Ebenen reinkommen. Ja, eben, das kommt ja auch noch drauf.
Also wirklich, ja.
Hätte ich nicht erwartet, dass der so tiefgreifend wird.
Ich verstehe gar nicht, warum der bei Letterboxd nur eine 3,3 hat. Ey. Also, weil ich sehe schon echt einige Herzen und viel Liebe, gerade aus deutschen Reviews. Ich meine, selbst Marco, der nur 3 Sterne gegeben hat, gibt ein Herz. Also, schade.
Ja, muss glaube ich noch ein bisschen breiter kommen. Ich hoffe, dass den echt noch ein paar Leute mitschneiden, dass der auch dann bei uns irgendwie mal dann ins Heimkino und so kommt, ins Streaming irgendwann. Dass den echt noch ein bisschen mehr Leute sehen können, auf jeden Fall.
Hoffe ich
auch.
War
jetzt verdient, auf jeden Fall.
Also ich hoffe auch. Also, ey, ich meine, zumindest sowas wie Tiberius, Busch oder Lighthouse, die könnten sich doch vielleicht so einen Film annehmen. Also, das wird mir ja schon reichen. Aber ich meine, ey, sowas muss eigentlich über Cape Light oder sowas kommen, ey. Das, oder Koch, Play On halt. Das wäre schon eigentlich.
Ja, cool. Ja. Ich hoffe sehr, dass sich irgendeiner, also ich meine, wir haben ja viele gute Labels, die auch gerne die Koreaner im Blick haben, hoffe ich, dass einer da sich auf jeden Fall den schnappt. Das wäre auf jeden Fall schön, ja. Würde ich mir sofort ins Regal stellen. Also das ist ein Film wirklich, den gucke ich sofort nochmal. Habe ich richtig jetzt schon Bock drauf, weil ich den wirklich krass gut fand.
Ja. Den würde ich mir auch ins Regal stellen. Ach, guck mal, die Katze hat sogar einen Letterbox-Eintrag. Geum Dong Yi heißt sie. Wie heißt denn die Lehrerin? Die kann ich auch noch von irgendwo her.
Das ist diese, ich hatte es eben schon gehabt.
Ach hier, die war auch bei Parasite, natürlich. Natürlich Parasite, klar.
Ja.
Muss ich doch. Ich kenne das Gesicht.
Die war auch gut und fies.
Dabei, naja, ich fand aber auch schon wieder, das war auch wieder so bezeichnend. Auch hier geht der Film andere Wege, als man es irgendwie anhand der, sag ich mal,
ja, klar. Ja.
Figur denken mag, wenn man zum ersten Mal erfährt, was so ihre Hintergrundgeschichte ist. So, ja, das fand ich auch wieder cool. Also, ja, ey, ich. Ja,
sehr ambivalent halt alles. Nicht immer gleich so schwarz-weiß. Ja, ja, stimmt.
Also deswegen, ich bin Fan von My Daughter is a Zombie.
Ja, ich auch.
Also ich habe jetzt schon echt ein paar Filme, wo ich sage, die landen am Ende des Jahres auf jeden Fall in der besten Liste. Übrigens, ich muss mal eine für besten Liste für 2025 immer neu stellen. Oh Mann, ich komme nicht hinterher, ey. Ich komme einfach nicht hinterher. So.
Aber die Leute fragen ja auch immer schon panisch in allen Kommentarspalten, warum du kein Letterbox mehr lockst.
Ich lock doch. Ich bin doch jetzt wieder dabei. Ich habe hier gerade frisch neue Sachen reingetackert. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte jetzt nur so die Altlasten für 2025. Ich habe eigentlich noch einen Film, den ich letztes Jahr gesehen habe, zu dem ich immer noch was schreiben wollte, aber das, da komme ich einfach. Ich komme einfach nicht hinterher und komme nicht hinterzu. Und ich muss noch jetzt echt eine Menge nachtragen, aber ich habe jetzt erstmal so die ganzen Rewatches, die habe ich jetzt alles schon mal abgeballert und jetzt kommt der Rest. Ich bin ja wieder
dabei. Ich habe jetzt auch angefangen, endlich mal einfach Sachen zu loggen, auch wenn ich nicht sofort was dazu schreibe. Das habe ich mir immer selber schwer gemacht und ich habe es jetzt sein gelassen. Ja. Weil sonst staust du dir jetzt immer so eine Liste an und dann schreibe ich sie mir alle immer nur in meine Notizdings im iPhone. Und dann fängst du irgendwann dann an nachzuarbeiten. Das fühlt sich immer an wie Arbeiten. Ich logge jetzt Sachen einfach sofort, gibt erstmal die Wertung und der Text kommt halt dann später. Also das staut sich sonst immer zu sehr auf.
Echt? Ja, da ist bei mir die Gefahr zu groß, dass ich das vergesse, irgendwann nochmal was zu schreiben. Dann brauchst du erst wieder einen Rewatch. Aber ich glaube, man sollte das schon ein bisschen strenger trennen. Also wenn irgendwie sofort eine Eingebung vorhanden ist, dann okay. Aber ja, wenn nicht sofort irgendwie was vorhanden ist, also wenn nicht sofort eine zündende Idee da ist, dann ja, vielleicht muss man warten.
Ich möchte auf jeden Fall nicht mehr in meine Notiz-Apps gucken und dann sehe ich da so, ich hatte letztens wirklich, Anfang des Jahres habe ich, glaube ich, 33 Titel nachgetragen. Und das hat sich angefühlt wie ein scheiß Arbeitstag. Deswegen, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Das wollte ich nicht. Sollte ja immer noch Spaß machen, alles.
Ja, du.
Aber gut.
Ich komme auch noch auf die 30, die ich jetzt hier noch nachtragen muss.
Siehst du.
Also nicht alle mit Review, aber auf jeden Fall habe ich hier 30 Titel, die ich jetzt noch irgendwie ins Tagebuch eintragen möchte. Über 30 Titel. Einen, den ich aber schon Gott sei Dank letztes Jahr gucken konnte, den muss ich nicht mehr eintragen, der ist schon eingetragen für letztes Jahr. Der startet jetzt endlich diese Woche im Kino. Und das finde ich gut, denn er hat schon länger keinen Film mehr im Kino gehabt hier in Deutschland. Und ich bin schon der Meinung, es ist immer ein Grund wert, ins Kino zu gehen, wenn Park Chan-wook einen neuen Film präsentiert. Und deswegen werde ich mir auch No Other Choice nochmal geben, diesmal in deutscher Synchro. Jetzt kenne ich ihn nur auf Koreanisch. Und ja, das möchte ich gerne einmal nochmal auf Deutsch erleben. Diese Geschichte, die da lautet: Mansu hat sich mit viel Fleiß und harter Arbeit ein perfektes Leben geschaffen. Haus mit Garten, harmonische Ehe, talentierte Kinder und genug Zeit für sein geliebtes Bonsai-Hobby. Doch als KI plötzlich seinen Job ersetzt, müssen er und seine Familie auf allerlei Annehmlichkeiten verzichten. Die Tennisstunden der Gattin, das Netflix-Abo der Kinder und selbst die zwei treuen Golden Retriever können sie sich nicht mehr leisten. Und je länger man zu vergeblich Bewerbungen schreibt, desto näher rückt auch der Verlust des geliebten Hauses. Schließlich begreift er, nicht der Mangel an Jobs ist das Problem, sondern die Menge an Mitbewerbern. Mansu bleibt keine andere Wahl, als sich auf sehr kreative Art und Weise seiner Konkurrenten zu entledigen. And that's it! Also es klingt wieder so simpel, aber natürlich dauert das alles, bis es auf den Weg kommt. Und ich finde, was man dem Film tatsächlich mit am stärksten ankreiden kann, ist, dass er schon doch einen Moment braucht, bis er zu den Höhen aufläuft, zu denen er imstande ist.
Die er so hat. Ja, das stimmt. Ich finde den Anfang, gerade die ganze Herleitung und Einführung, ist halt sehr geradlinig. Ich hatte bei Park Chan-wook, klar, nicht jeder Film muss immer um acht Ecken denken. Ich fand es für ihn fast schon seicht so. Das hatte ich gar nicht erwartet. Was aber nicht schlimm ist, aber ja, es bleiben am Anfang erstmal so ein bisschen die Highlights aus. Es ist zwar alles irgendwie so schön, ein bisschen skurril und klar, du merkst es direkt, ne, es soll alles schön Bilderbuch sein und denen ihre heile Welt zerfällt dann. Das ist ja auch alles schön satirisch und natürlich auch gleich schön überspitzt. Ich meine, dass er natürlich irgendwie in einer der analogsten Branchen auch arbeitet, dass es da um diese Papierbranche geht, Papierherstellung. Das ist ja auch allein schon ein Gag in sich. Wir reden hier von KI und digital ersetzt den Menschen und sie arbeiten halt alle irgendwie in der Papierbranche. Das sind halt schon geile Sachen so, aber es ist halt erstmal sehr, sehr gleichförmig am Anfang. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich alles wieder auf absolut höchstem Niveau, technisch, schauspielerisch so, bei ihm stellt sich die Frage gar nicht. Ja.
Ja, also das ist halt auch so das Ding. Klar kann man jetzt monieren. Ich verstehe auch den Kritikpunkt. Man schaut reichen Menschen dabei zu, wie sie gewisse Privilegien abgeben müssen, um halt eben, oder sag ich mal, etwas überprivilegierten Menschen dabei zu, wie sie halt nach und nach Privilegien verlieren. Warum sollte man da Mitgefühl empfinden? Das kann ich, wie gesagt, irgendwo, also das kann ich nachvollziehen. Allerdings war bei mir ein derartiges oder ein intensives Mitgefühl gar nicht erst vorhanden. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich fand das alles schon von Beginn an, also auch so wie Manzu, beziehungsweise Byung-Jung-Hun, oder? So heißt er doch. Wie der schon halt, sag ich mal, so mit seinen Kollegen umgeht.
Ja, genau.
Und dann halt.
Also Jo Man-Su heißt ja sein Charakter,
genau. Genau, Man-Su heißt sein Charakter. Ich rede jetzt von dem Schauspieler. Lee Byung-Hun, Entschuldigung.
Byung-Hun, genau.
Lee Byung-Hun. Wie der so, sag ich mal, als Man-Su auftritt, wie er mit seinen Kollegen umgeht, wie er selbstsicher irgendwie glaubt, dass er ja gar nicht gefährdet ist und dann halt feststellen muss, ja, dass der Aal, den er da bekommen hat, gar kein gutes Zeichen war. Und
dieser Aal.
Und dann halt auch, das fand ich halt auch so geil, schon direkt zu Beginn, wie sie dann in irgendwelchen Selbsthilfegruppen sitzen, um damit fertig zu werden, dass sie entlassen worden sind, so.
Ja, hat immer sich hier an die Schläfe tackern müssen, ne?
Ja,
so
ja.
Wie im Roboter waren, so, ja, ja.
Und also, da steckt schon auch eine Menge drin, was eigentlich eher auf die Gesellschaft abzielt und nicht unbedingt auf diese Familie der, oder besser statuierte ja. Familie, so, ja. Also, deswegen, also ich war gar nie in der Lage, zu viel Mitgefühl oder Mitleid eben mit denen zu haben. So, für mich waren die halt von vornherein so eine Projektionsfläche von Menschen, denen man jetzt halt schon ein bisschen problemloser beim Strugglen zuschauen kann. Ja, es ist ja nicht so wie bei Parasite zum Beispiel, wo ich mich dafür freue, dass die untere Familie, sag ich mal, dass die da in so einem halben Apartment lebt oder so. Also das hast du hier nicht, diesen Gegenpol, den hast du hier nicht. Und da verstehe ich auch, dass man vielleicht dann eben nicht so ganz versteht, was Park Chan-wook da so lange auch erzählt. Und da gebe ich dir halt auch recht, und dass es am Ende auch nicht viel mehr ist, meiner Ansicht nach. So, es ist halt dieses so eine Gesellschaft, die eine, wie soll man sagen, Generation von Selbstoptimierern und Statussymbol Abhängigen geschaffen hat, die wird hier quasi vorgeführt, indem man sich über ein Exemplar davon lustig machen darf.
Ja, genau. Und gleichzeitig ging es auch für mich halt vor allem als Symbolik darum, es geht ja um diesen Verlust, ne? Wie schnell das passiert in der heutigen Gesellschaft, das ist reicht so ein Schnipp. Du kriegst deinen Aal und schon kannst du dir irgendwie, schon musst du die zwei Hunde abgeben, wobei ich es auch sehr drastisch finde, gleich direkt die zwei Hunde abzuschieben.
Vor allem, bevor du halt darüber nachdenkst, dir vielleicht eine andere Wohnung zu suchen.
Ja, genau. Also ja, gut, dann ist ja erklärt, er will das Haus nicht aufgeben, weil das ist ja ein Familienerbstück und so. Ne? Er ist ja das Haus seines Vaters oder sein Elternhaus. Da hängt ja was dran, so das verstehe ich noch. Aber ja, jedenfalls, ich glaube, das ist eher inszeniert, das auch um die Fallhöhe klar darstellen zu können. Es reicht einfach halt ein Jobverlust und schon innerhalb von ein paar Wochen musst du irgendwie dein halbes Leben wegwerfen. Und so schnell kann es dann auch gehen. Ne? Du am Anfang siehst du noch so im Auftakt, wie Bilderbuch-Style das alles ist. Ne? Sie haben Essen, sie haben das, sie haben Hunde, sie haben sich, alles ist toll, alle sehen aus wie aus irgendeiner Kinderriegelwerbung. Und sobald der Job weg ist, zerfällt das alles, das Kartenhaus, und du hast halt irgendwie nichts mehr. Also ich glaube, das ist auch schon dafür da, das so richtig überspitzt darzustellen, wie schnell ein Jobverlust heutzutage sich halt ans Ende deiner Existenz bringen kann. Und
ja.
Genau, dass du aber jetzt mit der Familie per se da jetzt erstmal nicht Mitleid hast, weil die halt einfach sowieso komplett drüber sind und wie gesagt, sehr gut betucht, das ist dann auch geschenkt irgendwie.
Naja, also ich meine, das Ding ist, ich glaube, der Film, ich weiß gar nicht, ich meine, die kommen ja nie wirklich an eine ganz harte Grenze so. Die stürzen ja nicht alle komplett ab, sondern es geht eher darum, glaube ich, auch zu zeigen, wie schwer es ist, sich an weniger zu gewöhnen, wenn man mal erstmal ein gewisses Level erreicht hat. Das ist ja so das
ja,
Ding.
Ja, auch, ja, ja.
Ja? Ich weiß jetzt nicht, wir kriegen nicht so, glaube ich, die genaue oder die komplette Hintergrundgeschichte, ob die schon immer, sage ich mal, gut Geld hatten und sich dahingehend eigentlich nie wirklich Sorgen machen mussten oder ob die, sag ich mal, sich hochgearbeitet haben und schon eigentlich wussten, wie es ist, wenig Geld zu besitzen, so, oder mit wenig Geld
auszukommen. Ich meine, dass er doch einmal sagt, so von wegen, ich habe hart gekämpft hier, um dieses Haus wiederzukriegen. Ich meine, das wird einmal gesagt. Also, ja. Das Haus war nicht ganz halt im Besitz von ihm. Das ist halt von den Eltern. Sie waren nicht immer da drin. Und ich meine, er sagt einmal sowas wie, dass wir sehr hart gekämpft haben, um hier zu sein. Genau deswegen will er es auch nicht einfach aufgeben. So, also ich glaube, das klingt schon so, als wäre es nicht alles in den Schoß gefallen unbedingt. Aber sie hatten bestimmt auch eine gute Grundvoraussetzung vielleicht dafür.
Ja. Also, wie gesagt, man sieht jetzt halt wirklich nicht den größten Arschlöchern zu, aber Sie sind auch jetzt nicht wirklich aufs Härteste vom Schicksal gebeutelt, so, ja. Also das ist alles noch in einer Art, ja, ich sag jetzt mal, Wohlstandsbürgertum-Bereich angesiedelt, der eigentlich, glaube ich, nicht mehr machen möchte, als eben zu amüsieren darüber, dass die Leute sich da irgendwie zu solchen, ja, Maßnahmen gezwungen sehen, was ja Quatsch ist. Also was ja wirklich einfach Quatsch ist. So, nur weil du keinen Job in einer Branche findest, die halt wirklich systematisch dem Aussterben entgegenstrebt, so musst du ja nicht gleich irgendwie, weiß ich nicht, Menschen umbringen, die das auch irgendwie darin auch in der Branche noch arbeiten wollen. So, das ist ja also wirklich. Und ich glaube, wenn man darüber hinwegsehen kann, das ist die größte Hürde bei dem Film. Wenn man damit nicht klarkommt, dann wird man damit keinen Spaß haben. Das ist halt dann die Gefahr. Beziehungsweise wird es dann halt schwer sein, sich vielleicht von den anderen Sachen doch noch irgendwie beeindrucken zu lassen. Denn da muss man halt einfach mal sagen, wenn der Film erstmal so auf Betriebstemperatur gekommen ist, dann kommen da halt eben auch wirklich glorios lustige oder absurde Momente, die ja entweder so oder halt wirklich einmal wieder ganz grandios inszenierte Momente. Also die Kameraarbeit in diesem Film ist mal wieder top-notch, meiner Ansicht nach.
Ja, das definitiv. Also alles, sage ich dir, alles, was das Technische ist, schon wieder über alle Zweifel erhaben. Das ist absolut, steht nicht zur Debatte. Das sieht großartig aus, Kamera ist toll, wie gesagt, Ausstattung, das ist alles top-notch. Da gibt's gar nichts zu rütteln, ja.
Ja, und auch das Zusammenspiel mit der Musik, die Montagen, so, ne, auf welche Ideen Park Chan-wook hier teilweise wieder kommt. Also ich weiß nicht, ob wir schon mal so eine Wodka-Bombe gesehen haben, wie sie quasi ins Maul wandert, so, ja. Also das waren schon coole Sachen. Da waren schon wieder wirklich echt coole Sachen dabei. Auch diese Kamerafahrt, wenn er da in diesem Haus kauert und darauf wartet, dass der, also beziehungsweise eigentlich verhindern möchte, dass der eine Mann da in das Haus reingeht, um zu entdecken, was da halt in diesem Haus drin ist. Und dann fährt die Kamera so weit zurück und zeigt halt, wie er hinter diesem Busch kauert. Das fand ich auch einen geilen Shot.
Ja. Also, nee, auf jeden Fall. Da sind tolle Ideen dabei. Und der hat ja auch dann, sobald es dann losgeht und er sich diese Konkurrenten da eben vornimmt und so, ab da wird das ja auch so wahnwitzig. Und ab da geht's ja auch wirklich dann los. Und da wird's skurril, da wird's hart, da wird's grotesk, da ist ja alles dabei wieder, was Chan-wook irgendwie sich ausdenken kann. Und allein die Szene mit diesem dem Typ, der in seinem Musikzimmer im Trailer ist, ey, da habe ich so viel gelacht, dass die ist so, wie die sich aufbaut, die hört auch nicht auf, aber ist auch nicht schlimm. Also die ist geil lang, weil die ist so geil lang gezogen, aber jede Eskalationsstufe da drin und jede Absurdität, die noch einen draufsetzt, ey, da bin ich gestorben bei der Szene.
Wirklich. Ich auch. Da habe ich wirklich bellend gelacht. Ja. Weil es halt einfach Spaß macht und weil es ja wirklich auch voller inszenatorischer Ideen steckt. Das ist schon wieder echt Peak-Time, Park Chan-wook. Auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und sobald du auch dann merkst halt, auch er, dass er natürlich auch nicht der einzige, sag ich mal, Spinner ist, der sich komische Ideen ausdenkt. Und du merkst, was da noch alles dahinter steht, auf welche Leute er trifft. Er auch dann irgendwann begreift so, dass das ganze Ding auch irgendwie größer ist natürlich als er. Und das ist halt wieder geil erzählt dann so. Ja. Das ist nice, ja.
Und ich glaube auch, dass die letzten Bilder des Films leider wieder ein bisschen weniger nachhallend gesehen oder gelesen oder gefühlt werden, als sie es sind. Weil ich muss auch sagen, man sieht das da, die letzten Bilder des Films so, und denkt sich, also ich muss auch zugestehen, ich habe mir auch so gedacht, ah, ja, okay. So what, ja, oder ach so, ja, okay, dann ist es jetzt so. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe umso, sag ich mal, mehr konnte ich die Ironie, die in diesen letzten Bildern liegt, konnte ich dann doch irgendwie genießen und wertschätzen, so, ja. Also es war jetzt halt nicht die allerhöchste Kunst und nicht der aller, weiß ich nicht, bitterste Schwinge in die Magengrube, so. Aber alles in allem, muss ich sagen, kam dann doch noch so ein, halte das Ende noch so ein kleines Stück hinterher, was ich anfangs nicht gedacht hatte.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Würde ich mitgehen. Ich finde halt auch die, dann natürlich auch die, diese kleinen Side-Stories da drin, mit ihren Kindern zum Beispiel, weil die anfangen auch so langsam da Sachen zu checken und zu wittern und was ist ja eigentlich los, das ist super nice. Das mit der Tochter ist natürlich genial, weil es eigentlich die ganze Zeit da ist, aber natürlich bis zum gewissen Punkt, bis du es dann checkst, so.
Ja.
Eltern auch natürlich wieder das Mahnmal, Eltern wieder mit allem beschäftigt, nur nicht dem Kind zuzuhören. Auch natürlich Klassiker-Parabel, aber auch geiler Moment, so. Also steckt natürlich auch, ich mochte dann die ganzen Dinge im Subtext dann auch wirklich gerne, die erstmal augenscheinlich für das Ganze, für den Plot keine große Bedeutung haben, aber dann eben im Kleinen so nach und nach wieder so rauskommen. Und das fand ich halt auch schon wieder sehr, sehr geil erzählt.
Ja, ich bin jetzt halt auch wirklich gespannt, wie der Film im Rewatch nochmal funktioniert und aufgeht. Denn weil man ja jetzt schon so ein paar Sachen noch mehr achten kann, auf die man vielleicht vorher nicht achten konnte. Und ja, da bin ich einfach gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Film beim ersten Mal ein bisschen weniger umfangreich wirkt, als er vielleicht beim zweiten Mal wirken kann. Also da bin ich halt einfach gespannt, ob da jetzt einfach dass es noch etwas reichhaltiger wird, so, weil man halt vielleicht eben Dinge entdeckt, die man vorher nicht so entdeckt, weil man zu sehr dem eigentlichen Plot oder den eigentlichen Figuren oder dem oberflächlichen Humor oder sonst irgendwas gefolgt ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das kann gut sein, dass man beim Rewatch zumindest noch mal so im Aufbau, in der Aufbauphase schon auf ein, zwei Sachen achtet, die vielleicht, ich weiß nicht, ob es wirklich dann auch schon so entsprechend inszeniert ist, damit du so ein bisschen aha, so den Moment hast. Aber ich glaube schon, dass da einige Sachen drin sind, die man noch mal so ein bisschen mit Bedeutung belegen kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich will ihn auf jeden Fall auch noch mal sehen. Wie gesagt, ich fand ihn gut. Er hat mich nicht komplett weggeblasen. Ich war irgendwie noch auf ein bisschen mehr eingestellt. Ich fand ihn dann auch hinten raus so von der Laufzeit. Ja, wie gesagt, es ist eher der Auftakt, da gebe ich dir recht. Hinten raus war ich so ein bisschen redundant vielleicht so, aber ja, ich will ihn auch noch mal gucken. Ich möchte ihm gerne noch mal eine zweite Chance quasi geben, aber also es ist ein sehr, sehr guter Film einfach. Das steht außer Frage. Der bietet wieder absolut genug. Ich finde die Message gut. Ich meine, die Message ist aktueller, ne, denn je sowieso. Dieses ganze Ich-werde-ersetzt-Thema, Job-Thema, es ist global ein Thema. Dass er das aufmacht, völlig fein, passt auch gut. Und es ist vielleicht, wie gesagt, für den einen oder anderen auch so ein bisschen zu bland, so zu ja, so weiße Tapete mäßig irgendwie so nach dem Motto, ja, das weiß ich doch alles, das wird uns irgendwie jeden Tag überall vorgekaut, so ja, aber trotzdem, wie er dann da mit dem Thema umgeht, was er noch reinbaut, wie er das auch umdenkt, das ist dann trotzdem spannend genug, wo ich sage, okay, du hast mal wieder aus einer sehr simplen Sache eigentlich trotzdem wieder natürlich was gemacht, wo man dann doch nochmal dreimal mehr drauf nach umdenken kann am Ende.
Und ich meine, ne, sind wir uns hoffentlich alle einig, so, wir reden ja auch nicht von irgendwem so. Wir reden ja schon von Park Chan-wook. Und da ist dann, glaube ich, auch der Anspruch schon ein bisschen höher. Oder beziehungsweise da erwartet man schon mal hin und wieder, wieder umgeblasen zu werden. Und wenn das halt
so,
nicht...
Bei meiner Tochter ist ein Zombie, gehe ich rein, bin so, okay, zeig mir irgendwas, I don't care, ich weiß nicht, was jetzt passiert.
Genau.
Aber gehe ich halt in No Other Choice, bin ich halt, also das kann ich auch nicht verhindern.
Genau.
Dafür habe ich seine Vita halt einfach gesehen und weiß, was er kann. Da ist meine Messlatte automatisch, das ist vielleicht nicht immer ganz fair, aber die liegt halt schon mal ein Stück weit höher.
Eben, die liegt einfach ein ganzes Stück weit höher. Das finde ich aber auch verständlich bei jemandem, der solche Bomben rausgehauen hat wie er. Klar, so ja. Ich weiß nicht, bei der einen oder dem anderen ist vielleicht ein Thirst nicht so hoch im Kurs oder ein Stoker nicht so hoch im Kurs oder ein Decision to
Taschendieben.
Leave.
Taschendieben?
Nee.
Achso, Decision to Leave.
Decision to Leave oder eben, ja, Taschendieben so. Aber nichtsdestotrotz sind das ja alles Filme, die, sag ich mal, in ihrem Bereich und so weiter wirklich immer noch hervorstechen, selbst wenn Park Chan-wook mal eben nicht so guten Tag hatte. So. Ja.
Also ich hätte gerne öfter mal, Tage, die bei Parks and Rec ein schlechter Tag sind. Da hätte ich gerne mal mehr.
Ja. Und ich meine, ich kann auch verstehen, wenn man sich jetzt No Other Choice anguckt und sagt, ey, Parasite fand ich besser. Ey, gebe ich dir recht, ich fand Parasite auch besser. Aber dann reden wir halt trotzdem zwischen im Vergleich zwischen Gold und Platin so, ne? Also das ist
ja, und ich muss auch sagen, ich verstehe, wo der Vergleich herkommt, aber auch nur als Anstrich, weil im Kern geht's trotzdem noch mal um gänzlich andere Sachen irgendwie. Also
ja,
ich finde der Vergleich, ich verstehe, warum ich den anstellen kann, aber so ein bisschen hinkt er auch, und ich würde auch jemandem, der jetzt No Other Choice noch nicht gesehen hat, auch nicht unbedingt sagen, ja, der ist so ein bisschen wie Parasite. Das schürt schon wieder noch mal andere Erwartungen. Und wie gesagt, ich finde rein von der Grundthematik her, es hat kleine Parallelen, aber es ist im Grunde doch ein ganz anderer Film, weil er von der anderen Seite natürlich auch kommt.
Ja, wobei ich sagen würde, doch ganz tief im Kern geht's ja trotzdem irgendwie um, naja, den Zustand des Menschen in einer Gesellschaft, die dir gewisse Zustände diktiert und vorweg gibt, so. Also das ist ja, also ich finde, so ganz tief sind Parasite und fußen auf dem gleichen Fundament, was halt die Gesellschaft aus den Menschen macht. So. Und da finde ich, dahingehend kann ich den schon vergleichen, wenn man so den direkten Vergleich ansetzt, das bringt nichts. Aber ich habe schon einen gewissen Parasite-Vibe bei diesem Film auch gehabt, das will ich nicht abstreiten.
Ja, okay, ja, fair, ja. Ja. Ja,
aber das geht halt eben dann um die Darstellung von Dingen, um die Inszenierung von gewissen Sequenzen oder Momenten oder halt eben um die Dialoge, wie sie geführt werden und so weiter und so fort. Und eben dann um das im Kern so. Aber ich würde jetzt auch nie sagen, das ist ein direkter 1-zu-1-Vergleich zwischen den beiden Filmen. Es fühlt sich aber trotzdem schon irgendwo danach an, als hätte Park Chan-wook mal so versucht oder beziehungsweise gesagt, okay, ich versuche jetzt auch mal sowas wie Parasite.
Ich versuche mich an dieser gesellschaftlichen Thematik. Ja,
genau,
okay.
Genau,
ja, fair. Ja. Ja.
Und auch ich möchte nicht sagen, dass das wirklich ein fairer Vergleich ist oder dass man das wirklich mit diesen Erwartungen da rangehen sollte. Ich kann aber verstehen, dass man bei Park Chan-wook generell mit hohen Erwartungen rangeht. Also das ist so ein bisschen die Krux das ist die Krux, die No Other Choice mit sich rumträgt.
Das hat er sich selber eingebrochen.
Genau. Sorry.
Das hast du jetzt davon, dass du Oldboy gemacht hast.
Und dann kann ich auch verstehen, wenn man mit einer gewissen Ernüchterung rausgeht, von wegen, ja, das war jetzt alles so. Und ich hoffe halt, dass Leute oder Menschen sich trotzdem von, ja, den wirklich virtuosen Inszenierungen da beeindrucken lassen können. Es braucht halt, also der Film verschleppt meiner Ansicht nach oder verschwendet sein Potenzial weniger so in der zweiten Hälfte als in der ersten. Also
mehr im ersten, ja.
Ja, ich glaube, die größere Hürde ist so der Auftakt, der meiner Ansicht nach etwas zu lang geht und dann ja eben braucht, um die Höhen zu erreichen.
Gut. Ja, würde ich mitgehen. Und ich meine, einige Leute haben ihn auch schon gesehen. Ich meine, er lief ja auch schon sogar Ende letzten Jahres in einigen Sneaks und so weiter. Der wurde ja doch sehr breit schon in Sneaks gespielt. Aber ja, wenn er jetzt am 5. startet und ihr habt ihn noch nicht gesehen, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Also das ist definitiv ein Film, der es wäre, das auch ins Kino zu gehen, gar keine Frage.
Genau, also ich finde, das kann man auf jeden Fall im Kino, dafür kann man auf jeden Fall ins Kino gehen. Und man muss ja auch mal in die Richtung denken, je mehr solche Filme, koreanische, chinesische, indische, japanische und was weiß ich, je mehr Leute in solche Filme reingehen, umso mehr sehen die Kinos, dass solche Filme halt gefragt sind, umso weniger sind sie vielleicht dann darauf angewiesen, was irgendwelche amerikanischen Großkonzerne an irgendwie Ware ins Kino bringen oder eben mit welchen, weiß ich nicht, sag ich mal, negativen Begleiterscheinungen solche Filme dann daherkommen, ne? Um vielleicht auch dann wieder das Geld einzuspielen. Also ich finde, wenn man in sowas wie No Other Choice geht, dann signalisiert man auch damit, dass vielleicht eben nicht immer nur das Programm nicht immer nur vom Westen dominiert wird, sondern halt vielleicht auch mal mehr aus östlicher Richtung.
Komplett, ja. Ja. Und ich meine, haben wir jetzt ja gesehen bei den Oscars, ne, nicht bedacht.
Leider. Auf der anderen Seite muss man sagen, trotzdem auch ein paar schöne Entscheidungen dabei, ne? Also beziehungsweise gerade bei dem Auslands-Oscar.
Es war auch schwer im Auslands-Oscar, weil da einfach wirklich auch starke Sachen am Start sind, muss man auch sagen.
Ja, also wirklich, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, welchen Film ich da rausschmeißen wollen würde. Ich habe, glaube ich, doch jetzt alle gesehen. Und
ja, ich auch. Einen nicht.
Welchen nicht?
Hier den Voice.
Ah ja. Und deswegen, also es ist ohnehin ein starkes Teilnehmerfeld, daher.
Ja, ist es auch, ja.
Ist es halt schwierig, ne? Ich meine, ich hätte mich auch dafür gefreut, dass, wenn In die Sonne schauen einen Oscar bekommen
hätte. Ja, ist natürlich auch schade wieder. Hätte. Ja.
So, ja. Aber was willst du machen? Es sind halt wirklich eine richtig gute Riege an ausländischen Filmen am Start. Und das meine ich halt, ja, das meine ich halt. Also man muss ja nicht immer nur gleich nach Westen schauen, sondern kann ja auch mal eben das andere Angebot annehmen.
Das machen wir ja eh oft genug.
Genau, genau. Und wir haben hier zwei, ich meine, der My Daughter's a Zombie ist ja auch ein Koreaner, also wir haben hier zwei koreanische Filme, die belegen, es gibt Humor, es gibt Spaß und es gibt Bösartigkeit. Und das können sie alle ganz gut.
Das können sie alle ganz gut, ey. Also wie gesagt, muss man wieder sagen, also wir haben ja schon viel Südkorea-Kino hier bei uns gehabt im Podcast und ey, das sind einfach gute Filmemacher. Also die haben einfach einiges auf dem Kasten und die schaffen es vor allem eben dieses, was wir doch wieder gesehen haben, diese Mischung aus Genres innerhalb eines Filmes, ohne dass da ein Part irgendwie sich falsch dann anfühlt. Das ist einfach eine fucking hohe Kunst, das muss man einfach mal so sagen.
Ja.
Ja. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn ein Film das so rund hinbekommt. Ja.
Ich finde es auch bemerkenswert, dass wir jetzt doch schon wieder...
Dass wir trotzdem nicht die kürzeste Folge des Jahres gemacht
haben. Dass wir trotzdem schon wieder über 70 Minuten gelandet sind, so glaube ich. Ja? So roundabout, glaube ich. Geht auch schwer. Ja, wir hoffen trotzdem, dass unser Geschwätz euch einigermaßen unterhalten hat oder amüsiert hat oder zumindest angeregt hat, den einen oder anderen Film, den wir heute besprochen haben, sich anzuschauen. Das würde uns sehr freuen. Und es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet auf all den Plattformen, auf denen das möglich ist. Wenn ihr uns liked, abonniert, Kommentare da lasst, euren Freunden empfiehlt, vielleicht unserem Steady Supporter Club beitretet oder unserem Discord, da seid ihr auch gerne gesehen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Muss ich noch irgendwas hinzufügen?
Nee, perfekt, genau.
Ja.
Auch vor allem Discord, ne, das ist alles for free, da könnt ihr jederzeit rein und mit uns und unserer Community abhängen. Ihr seid ja schon echt viele da. Da ist da seid ihr am nächsten an uns dran, da lesen wir alles halt sofort, da könnt ihr chatten, da könnt ihr Feedback instant geben. Ansonsten aber auch natürlich bei Spotify nutzt die Kommentarfunktion, die es ja jetzt seit einiger Zeit schon gibt. Also wenn ihr es irgendwie erreichen wollt, schafft ihr das auf jeden Fall. Und bei Steady gibt es jetzt auch bald, wir haben ja gevotet, es gibt ja auch ein Audioflick. Ein Audioflick, da können wir auch schon mal ankündigen, es ist Darkman geworden.
Es ist Darkman geworden? Nice.
Es ist Darkman geworden.
Nice.
Mit einem Vote Vorsprung gucken wir als nächsten Audioflick Darkman, da habe ich auch schon Bock drauf, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, es gibt eine etwas erweiterte Fassung, ne? Also der erste Cut hier
es
in Deutschland
war... Es gibt ein DC, so ein Extended, ja.
Ja, ich hoffe, ich krieg den. Ich habe nur die reguläre Fassung auf DVD, meine ich. Da werde ich nochmal gucken, dass ich mir vielleicht den Extended Cut organisiere? Oder wollen wir die reguläre Fassung gucken?
Ja, ist halt wieder die Frage, aber...
Ich glaube, wir gucken die reguläre Fassung, oder? Die ist wahrscheinlich die geläufigere.
Also ich habe auf jeden Fall... ich habe den auf Blu-ray. Ich muss noch mal gucken, welche Version da drauf ist.
Ja.
Aber das beratschlagen wir noch mal. In jedem Fall gucken wir Darkman. Welche Version, das werdet ihr dann noch erfahren.
Genau. Und wir antworten auch bei Discord. Also nicht verwundert sein, wenn euch mal eine Antwort von uns euch überrascht oder beziehungsweise wenn wir halt mal auf welche Fragen, Themen oder sonst irgendwas eingehen. Das hatte mir nämlich letztens, da konnte jemand nicht ganz glauben, dass ich das bin, der da antwortet.
Nicht erschrecken.
Ja, nicht erschrecken. Also wir sind es wirklich, wir gehen da auf euch
wir
ein.
Wir haben auch nicht irgendwelche fadenscheinigen Agenturen angeheuert, die für uns irgendwelche Kommentare da beantworten.
Genau. Nee,
das sind schon wir.
Wir reden mit euch, ja. Es sind immer nur wir. Und dafür muss man nichts machen. Und wir sind auch nur ganz normale Dudes, die ein bisschen gerne über Filme quatschen. So.
Genau, deswegen. Die Links findet ihr immer in den Shownotes. Einfach reinfolgen.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, ihr könnt natürlich auch beste Genesungswünsche für Tino da lassen. Das ist natürlich auch nochmal.
Genau, auf allen Wegen gerne, damit er nächste Woche wieder am Start sein kann.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.